Ich weiß nicht, wie ihr gerade vorhin die Ankündigung wahrgenommen habt. Es heißt ja dann, jetzt ist bald Weihnachten und dann kommt Silvester und dann kommt schon das nächste Jahr. Und wenn man dann schon ein bisschen im Vorausplanen ist, dann kommen, was sind schon die nächsten Termine im ersten Jahr und man hat schon vielleicht einen Jahreskalender 22 zusätzlich in der Tasche und schreibt da schon Termine rein. Und irgendwie hastet man von Ende 2021 also gefühlt mit Vollgas in 22. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob ihr sagt, okay, ich bin jetzt schon runtergekommen. Aber gefühlt ist immer, sobald das Letzte noch nicht ganz fertig ist, ist das Nächste schon wieder da. Manchmal ist es gut, innezuhalten und gut, gerade zum Beispiel jetzt kurz vor Jahresende, einfach mal nochmal drüber nachzudenken, was war eigentlich in dem letzten Jahr? Was hat mich beschäftigt? Mit was bin ich in 2021 reingestartet und mit was gehe ich raus? Welche Menschen habe ich dazugewonnen? Welche Menschen sind Freunde? Welche Menschen sind vielleicht in die Familie gekommen? Welche Beziehungen haben sich intensiviert? Vielleicht welche Menschen haben wir nimmer? Welche Menschen sind von uns gegangen worden oder haben wir keinen Kontakt mehr oder sind einfach nicht mehr Teil von unserem Leben? Welche haben wir wirklich auch verloren? Ich glaube, wenn wir zurückgucken auf das letzte Jahr, dann ist es immer bewegt, oder? Wenn man so wirklich mal sich einen Zeitmoment der Stille nimmt, Zeitmoment der Ruhe nimmt. Es ist echt, es ist richtig, richtig viel. Und ich frage mich, ob wir uns manchmal auch nur um die Sache, die wir sehen und anfassen können, Gedanken machen, was war im letzten Jahr? Oder ob wir uns auch in einem geistlichen Sinn uns manchmal fragen, mit was bin ich in 2021 reingekommen und mit was verlasse ich 2021? Wo bin ich geistlich gewachsen? Wo habe ich Fortschritte sehen dürfen? Welche Gebetsanliegen, die ich Anfang 2021 irgendwo aufgeschrieben hatte, kann ich einen Haken hinterhin setzen und sagen, danke Gott. Welche sind unbeantwortet? Wenn ich geistlich manchmal zurückgucke aufs letzte Jahr, manchmal habe ich das Gefühl, so plus minus, so grob über allem, hat sich gar nicht so viel verändert, geistlich gesehen in meinem Leben. Und irgendwie schmerzt mich das. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Du sagst, letztes Jahr, da war ein Durchbruch und ich habe Gott ganz neu kennengelernt und ich habe ganz viel von ihm verstanden. Mir haben sich Dinge geändert, ich bin geistlich gewachsen, Meter weit, oder ob es dir so geht, sagst du, stimmt eigentlich. So wie ich 2021 reinkommen bin, gefühlt stehe ich immer noch im selben Fleck. Mich schmerzt es für mich, dass für die Menschen in meinem Umfeld, wo ich beobachte, vielleicht für uns auch als Gemeinde, als Kirche, dass wir an dem Punkt stehen, wie vor 12 Monaten. Es gibt eine Studie von Christian Schwarz, der macht mit seinem Institut ganz viel zu Gemeindebefragungen. Und eine gewisse Fragestellung ging es darum, um die Qualität des geistlichen Lebens. Und er hat herausgefunden in seine Befragungen von, weiß ich, wie viele Millionen Menschen da weltweit befragt wurde, über die letzten 20 Jahre, hat er herausgefunden, dass es einen Zusammenhang gibt über dem, wie lang ich Christ bin, wie lang ich unterwegs bin mit Gott, und wie stark das Wachstum ist. Es gibt ein initiales, extremes Wachstumsmoment. Da dreht sich alles. Ich komme von dem, dass ich gar nicht, dass ich vor mich hingelebt habe und für mich hingelebt habe. Auf einmal merke ich will mit diesem Jesus, mit diesem Gott leben. Und da ist ein Veränderungsmoment, ein Wechsel um 180 Grad. Und dann bleibt es auf dem Niveau. Und dann bleibt es dort. Im blödsten Fall ist es rückläufig. Und das schmerzt mich. Ich wünsche mir, dass ich wieder neu das Gottes Wort, neu in die Schrift, neu in die Bibel eintauche und verstehe die große Linie und verstehe, wie ich sie anwenden kann auf mein Leben. Ich wünsche mir Gebetszeiten, die erfrischend sind, wo ich spüre und weiß, Gott hat es gehört. Und wo ich erlebe, dass er die Dinge auch wieder tut. Und dass geistlich hier was passiert. Das wünsche ich mir doch für mein Leben, oder? Ich weiß nicht, wünschst du es dir für dein Leben? So. Kennst du das? Kennst du den Schmerz? Ich wünsche mir, mutiger zu werden. Mutiger, die frohe Botschaft, die gute Nachricht, wo jeder eigentlich hören darf und soll, was zu sagen. Ich wünsche mir, großzügiger zu werden, großzügiger mit Menschen. Wenn ich dann zurückgucke, oh, da sieht es manchmal so unterm Strich, sieht es nicht so gut. Das gerade vorhin mit dem Samu davon gehabt. Ein Unternehmer, der guckt am Jahresende, wie viel Umsatz, wie hat sich das verändert? Was ist der Gewinn? Wie hat sich der verändert? Wie hat sich mein Bestand verändert? Und geistlich, machen wir das auch? Gucken wir, wie hat sich das verändert? Ist das gewachsen? Ist das geschrumpft? Weil genau genommen gibt es den Punkt von, wir sind immer noch am selben Fleck wie vor 12 Monaten. Wenn man es ganz eng nimmt, gibt es den gar nicht. Ich behaupte, den gibt es nicht, sondern wir bewegen uns immer. Irgendwie sind wir immer in Bewegung. Eine Pflanze, wenn du sie außen anguckst, kannst du es auch nicht sagen. Also, du kannst auch nicht sagen, jetzt bleibst du einfach so wie du bist. Entweder sie wächst oder sie geht ein. Entweder, also mein Efeu zu Hause, das wächst. Gestern habe ich es wieder gedacht. Ich habe letztens schon mal von Efeu hier gesprochen. Das kennt gar nichts. Also das geht einfach immer vorwärts, immer Wachstum. So, Efeu ist eigentlich mein ideelles Wachstums, wie soll man das sagen, Bild. So, ich würde wünschen, dass mein Leben wächst wie Efeu geistlich. Alles überwuchert und ich gar nicht anders kann, wie von Jesus zu sprechen und das in meinem Herz trage. Aber manchmal geht es mir wie so eine Zimmerpflanze, die nicht gossen wird und die eingeht. Ich glaube, wenn man es ganz ernst nimmt, sind wir entweder auf dem Weg in Richtung Erweckung, Efeu, oder sind wir in Richtung Beerdigung von unserem geistlichen Leben, von unserer Kirche, von unserem, wie wir unterwegs sind. Und wenn man so reingucke in die Bibel, da hat Johannes in der Offenbarung, oder das erinnert mich immer so an das, wo die 7 Cent schreiben und wo der eine Engel an die Gemeinde in Laodicea schreibt. Er sagt, hey, ihr müsst euch entscheiden, ihr könnt nicht lauwarm sein. Entweder kalt oder warm. Das Lauwarme, das ist nichts, das gibt's, das macht keinen Sinn. Das lauwarme Wasser, das wollen wir nicht. Das lauwarmes Christsein wollen wir nicht. Offenbarung 3, Vers 15, ich lese das gerade mal. Offenbarung 3, Vers 15. Sagte ich, Jesus, also im Prinzip Jesus zu deiner Gemeinde, zu der Gemeinde in Laodicea, ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Du bist weder Zimmerpflanze noch Efeu. Ach, wärst du doch das eine oder das andere. Aber du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Also wenn wir vor uns hindümpeln, wirkungslos sind, keine Frucht haben, sagt Jesus, und dann werde ich dich ausspucken. Ich finde es nicht gut. Und das merken wir auch, wenn wir in dem Bild bleiben, mit dem Efeu, mit der Zimmerpflanze eingehen, Beerdigung, das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen wachsen. Wir wollen ein frisches Leben, christliches, geistliches Leben leben. Und dann komme ich eigentlich zu den Punkten, wo ich mir überlege, ja, was hindert mich eigentlich dran? Was hindert dich dran, zu wuchern im positivsten Sinne? Und ich möchte mit euch ich nenne sie bei mir Wachstumszerstörer teilen. Ich möchte mit euch anschauen, die mich daran hindern, Fortschritte zu machen, die mich hindern daran, mein in den lebenslangen Wachstumsprozess nach vorne zu gehen. Raus aus dem statischen, jetzt bin ich Christ und jetzt dümpelt es halt vor sich hin. Ich teile das mit euch nicht mit einem erhobenen Zeigefinger und dass ich euch sagen kann, so geht's, sondern ich teile das oder versuche das mit einem ehrlichen Herz zu teilen, weil ich bin nicht der, wo darüber spricht und jetzt schon alles durch habe und der Crack bin und weiß, okay, so läuft die Sache, sondern weil ich auf dem Weg bin. Mit auf dem Weg mit euch. Mit jedem, wo er sagt, ja, ich will auf dem Weg sein. Wir sind Lernende, wir sind auf dem Weg Seiende. Wir sind auf Gottes Gnade Angewiesene. Und mein Wunsch ist für die Predigt, dass wir uns ein Stück weit gemeinsam auf den Weg machen. Und gemeinsam unterm Strich die Summe zusammen rechnen und sagen, ja, wie kommen wir vorwärts? Was hindert uns dabei? Was sind die Klötze? Und deshalb teile ich meine Klötze, meine Wachstumsbremser. Vielleicht sind es gar nicht deine, aber vielleicht kannst du da auch was mit von rausziehen und vielleicht sind es aber auch deine. Und du merkst genau, das kenne ich auch. Genau, meine drei Wachstumszerstörer, meine drei Wachstumsbremser sind Hauptsache, ich bin gerettet, ist der erste. Dann Hauptsache, zufrieden, ist der zweite. Und Hauptsache, alles, ist der dritte. Ah ja, das seht ihr, genau. Hauptsache gerettet, Hauptsache zufrieden und Hauptsache alles. Genau, Hauptsache gerettet. Ihr wisst, wenn ihr da draußen im Foyer steht und die Spruchkarte an dem Drehständer oder in dem Ständer anguckt, was man so auf christliche Karte schreibt, ich habe die daheim immer vor Augen, da stehen immer so wunderbar ermutigende, positive, gute Sprüche drauf. Man kann ja nicht alle Sprüche aus der Bibel so draufschreiben, aber ein paar lassen sich da gut draufschreiben. So, der Herr ist in den Schwachen mächtig. Das ist ein richtig guter Spruch. Allein deine Gnade genügt. So, das schreibt man auf so eine Spruchkarte drauf, oder? Das ist richtig Mut machen, das schenke ich gern einem Freund oder einer Freundin. Das schreibt man da drauf. Und dann gibt es so Bibelverse. Die gibt's auch in der Bibel und die lese ich auch da drin, aber die würde ich jetzt nicht gerne auf eine Spruchkarte schreiben ich selber mache manchmal auch gern vielleicht einen Bogen drumherum, wo es dann zum Beispiel drum geht, in Matthäus 7, wo Jesus davon spricht, dass gute Bäume gute Früchte hervorbringen. Soweit ist ja gut. Aber er sagt auch, dass schlechte Früchte von kranken, faulige, schlechte Bäume kommen. Er sagt, Früchte werdet ihr sehen, wie euren Baum eigentlich ist. Und dann kurz darauf sagt er, Matthäus 7, Teil der Bergpredigt, ist sowieso herausfordernd. Ich gehe gerade mal dahin. Aber ein paar Verse drauf, Vers 21 sagt, das ist die Frage, wer wird mit ihm ins Himmelreich kommen? Wer wird mit mir ins Himmelreich kommen? Nicht jeder, sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen des Vaters tut. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, aber Herr, wir haben doch in deinem Auftrag prophetisch geredet. Herr, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Aber ich werde ihnen entgegnen, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten, darum geht mir aus den Augen. So einen Spruch würde ich jetzt nicht unbedingt auf so eine Karte draufschreiben, oder? Ich habe dich nicht gekannt, das will ich niemandem schenken. Und dann geht's weiter. Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Und dann kommt die Geschichte von dem Mann, der das tut, was der Wille von Gott ist. Wenn der Wolkenbruch kommt und wenn dann der Regen kommt und er das Haus auf Sand baut, dem wird es weggenommen und der, wo auf Stein baut, dem bleibt es. Und wenn Jesus hier spricht davon, also er sagt, es kommt ins Himmelreich, wer den Willen des Vaters tut, wer sein Haus auf diesen Stein baut. Und er sagt nicht hier, wer über den Willen des Vaters nachdenkt oder wer den Willen des Vaters vorhatte zu tun, sondern wer den Willen des Herrn tut, der ist derjenige, der nachher gerettet wird. Und das macht mal manchmal in mir so ein mulmiges Gefühl, wisst ihr? Weil es gibt nämlich die gute Verse, wo dann dran steht, ja, Gott, also Römer 3, Vers 22, Gott nimmt jeden an, der in Jesus glaubt. Das ist völlig klar. Und auf die Seite stellen wir uns. Das ist so eine gute, ich schreibe es auf die Karte, Spruch. Da steht's. Wir sind gerettet. Und gleichzeitig sagt Jesus hier auch was von, es kommt ein bisschen drauf an, wie du lebst. Baust du dein Haus auf den felsigen Grund? Wie versorgst du dein Asch, dein Baum, dass da gute Früchte hervorkommen? Und wenn ich die Bibel ernst nehmen möchte, wenn ich mir das ernst nehme, was da steht, kann ich ja nicht eins rauspicken und sagen, jetzt ich stelle mich auf die Seite und auf das Wort und jetzt ist so, sondern ich muss alles nehmen. Ich will es wirklich auch mit der Schrift fair umgehen und gut umgehen. Und dann macht es mich traurig, wenn wir manchmal den Willen des Vaters in unserem Leben nicht tun. Oder? Wenn wir das Gefühl haben, jetzt wäre eine gute Chance gewesen. Ich war vor kurzem beim Kunde, habe mit einer Mitarbeiterin dort gesprochen und wir haben so über Kindererziehung uns unterhalten. Und dann wäre eine gute Chance gewesen zu sagen, ja genau, ich versuche meine Kinder so zu erziehen, dass sie Jesus lieben, dass sie an meinem Leben sehen, dass ich Jesus liebe. Und das, also ich hätte gut einfach auch Zeugnis geben können da. Ja, ich habe irgendwie über Dankbarkeit und so, auch eine gute Sache, haben wir darüber geredet, aber Chance verpasst, dann denke ich, ja, habe ich jetzt den Wille des Vaters getan. Da war die Chance, ich hätte sie ergreifen können. Schade eigentlich. Schade. Es tut mir dann leid. Und klar, wir sind angenommen. Klar, wir können uns auf die Stelle, dass Gott sagt, ich nehme jeden an, der an Jesus glaubt. Aber irgendwie hat beides sein Gewicht. Irgendwie ist doch nicht ganz egal, wie wir dann, wenn wir gerettet sind, als Christen leben. Ich nenne es Hauptsache gerettet, weil da stellen wir uns gern drauf. Wenn wir der Studie, wenn wir die nicht verwerfen, was ich eingangs gesagt habe, dann, dass man über die Länge des Christseins auch die Qualität des christlichen Lebens abnimmt, dann ist es eigentlich schade, dass es nur so ein Momentum gibt von Veränderung und es dann sukzessive gleich bleibt oder vielleicht abnimmt. Und wenn ich hier Jesus nachfolgen will, wenn ich hier Jesus mit ihm unterwegs sein will, dann will ich mich doch auf einen lebenslangen Lernprozess einlassen, oder? Dann will ich mich doch ihm hinterher lebenslang nicht in Richtung Beerdigung reisen, sondern in Richtung Erweckung mich bewegen. Ich will den Wille des Vaters tun und will nicht nach meinem Wille leben. Aber was machen wir jetzt mit den zwei Bibelversen, mit den zwei Worten, die ich jetzt so ein bisschen aufgerissen habe? Ich sage, ja, einmal steht so in der Bibel, einmal steht so in der Bibel. Ich ermutige uns, dass wir solche Spannungen aushalten. Ich ermutige uns, dass wir sagen, ja, ich bin gerettet, allein aus Gnade, ich konnte nichts dafür tun. Ja, ich bin gerettet, aber ich bin auch beauftragt, Gottes Wille zu tun. Beides. Zu beides sagen wir ja. Wachstum passiert nicht dort, wo wir uns wohlfühlen, nicht auf der Seite, wo wir noch sagen, ja, wir sind hier sicher, wir sind hier safe, wir sind gerettet, sondern Wachstum ist vor allem dort, ich sage, es gibt so einen schönen Spruch, Wachstum findet an der Grenze statt. Wachstum ist dort, wo es weh tut. Jakobus schreibt mal, Glaube ohne Werke ist tot. Und das Gottes Wille zu tun, erfordert manchmal so einen Wachstumsschmerz. Wir können es auf ganz unterschiedliche Art und Weise tun, aber es fordert uns immer heraus. Wenn Jesus am Ende vom Matthäus-Evangelium dich und mich herausfordert, zu sagen, guckst du nach deinen Armen, guckst du nach deinen Kranken, guckst du nach deinen Weisen, guckst du nach denen, die nicht so privilegiert sind wie du, dann kann ich ja überlegen, wo mache ich das? Und ich merke, ja, manchmal tue ich dann doch nicht den Wille des Vaters. Manchmal erzähle ich dann doch nicht, wie gerade in der Geschichte, die ich euch erzählt habe, mache ich ihn doch nicht. Und deshalb will ich dir und will ich mir zurufe, dass wir unser, ich nenne es mal das Undercover 007 Christentum, das James Bond Christentum verlasse, wo wir einfach nur für uns und mit uns und Hauptsache uns geht's gut, dass wir das verlasse, das Untergrundchrist sein und ins Licht kommen, in Action kommen, in Bewegung kommen. Dass Jesus nachher aus voller Überzeugung zu dir sagen kann, und du hast mich im Gefängnis besucht, und du hast mich bei deinen Armen besucht, und du hast mich, wo ich krank war, besucht. Du hast es getan. Und das kann ich jetzt versuchen, mit erhobenem Zeigefinger zu machen, oder das wäre unangemessen, sondern sage ich wahrscheinlich im Innerlichsten zu mir. Wir wollen in Action. Ich will in Action kommen. Und das ist jetzt hier Ihr Wunsch. Das ist, kann man sagen, ja, alles, was ein Wunsch ist, aber keine, oder ein Ziel ist, aber keine Strategie dahinter ist, ist irgendwie Träumerei. Und deshalb möchte ich, vielleicht willst du mit einsteigen, in den nächsten 4 Wochen morgens einfach dieses eine simple Gebet beten, zu sagen: Jesus, ich will deinen Wille tun. Ich will ihn erkennen und ich will ihn tun. Hilf du mir dabei. Ist nichts Schwieriges, ist nichts vielleicht für mich schwierig zum Sagen, aber ich glaube, es ist was Weltbewegendes. Ich hoffe, ich wünsche mir, dass es wuchert wie Efeu. Ich wünsche mir, dass es kommt, dass Jesus mir Dinge zeigt, wo er sagen kann: Jetzt, hier, das ist deine Aufgabe. Und ich dann den Mut habe, zu sagen: Ja, genau. Ich will nicht einfach nur da sitzen und gerettet sein und mich um mich drehen, sondern ich will wirklich den Wille des Vaters tun. Ich ermutige dich dabei. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du sagst: Jo, mache ich eh schon, und dann beglückwünsche ich dich und freue mich über dir, und wäre cool, wenn du deine Storys teilst hier, dass es uns ermutigt, dass es möglich ist, dass jemand, der ganz normal Alltag lebt, solche Dinge tut. Vielleicht sagst du: Nee, ich bin noch da nicht so und ich würde mir es auch wünschen. Dann lade ich dich ein, einfach auch mitzubeten. Lass mich dein Wille erkennen, Gott, und ich will ihn tun. Lass mich mutig sein. Gebrauch mich. Wo stehst du 2021 am Start? Wo stehst du heute? Wo willst du hin? Ich finde, das ist die Frage, die man manchmal braucht. Reicht es uns, gerettet zu sein? Oder ist da noch was von: Ja, wir wollen geistlich wachsen. Wir wollen nicht in dem Undercover-Christsein festhängen, sondern wir wollen ins Licht kommen. Wir wollen sichtbar werden. Wir wollen für unsere Mitmenschen klar erkennbar Jesus bezeugen, durch Taten und durch Worte. Mir selber, also das sagt man ja so oft und so schön und wird hier vorne oft wiederholt, dass das, was man selber durchdenkt und aufschreibt und predigt, das predigt man in aller Linie gar nicht zu den 80, wo ihr heute auch seid, oder 60, sondern predige ich zu mir. Und wenn du was davon abkriegst, von dem Kuchen, dann ist das voll gut. Und ich glaube, das ist noch besser, wenn wir als Gemeinschaft, denn es sind nur Einzelne, hier macht jemand und da macht jemand und hier ist jemand wichtig, sondern wenn wir unsere Anliegen da teilen. Wenn ihr sagt: Hey, guck mal, an dem Punkt stehe ich, kannst du für mich beten? An dem Punkt bin ich dran, da kämpfe ich damit, kannst du für mich beten? Ich glaube, das ist so gut, wenn man es nicht alleine machen muss. Ich wünsche mir als Gemeinde, als Gemeinschaft, dass wir nicht in Richtung Beerdigung uns bewegen im Jahr 2022, sondern dass wir uns hin zur Erweckung bewegen, hin zu Menschen, die Jesus, die den Vater, den Wille des Vaters tun wollen, die den Wille von Jesus versuchen zu erhaschen und ihn dann auch umzusetzen. Ich will, dass wir nicht zufrieden sind mit unserer Errettung. Ich glaube, es geht um mehr, wie nur errettet zu sein. Genau, deshalb heißt es erste Wachstumsbremse ist Hauptsache gerettet. Es geht um mehr. Dann zweite, Hauptsache zufrieden. Als Zufriedenheit kommt halt erstmal was Gutes daher, oder? Genauso wie errettet, kommt ja erstmal was Gutes daher. Und Paulus schreibt an vielen Stellen, zum Beispiel auch in 1. Timotheus 6, schreibt er dem Timotheus die Ratschläge, dass er doch zufrieden sein soll, dass sich mit wenig begnügen soll. Oft sind es die Frauen, die gelobt werden in der Bibel, die nicht Geld mit beiden Händen zum Fenster rausschmeißen, sondern gucken, dass es ihrem Haus gut geht. Paulus sagte auch, wir sind in die Welt gekommen mit nichts und mit nichts verlassen wir sie wieder. Das heißt, warum sage ich jetzt, dass Zufriedenheit nicht gut sei? Zufriedenheit ist doch richtig, Zufriedenheit ist doch wichtig. Komm, wir lesen 1. Timotheus 6, Vers 6, weil ich finde, da passt es so. Ich schlage es einmal auf. 1. Timotheus 6, Vers 6. Es stimmt, als Christ zu leben, bringt großen Gewinn. Allerdings dann, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Und jetzt kommt's, denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen und genauso werden wir sie auch wieder verlassen. Das ist auch wieder so ein bisschen so ein Widerspruch, weil ja klar, hier geht's voll um das Besitzding, voll um das, ich habe Häuser, ich habe Autos, ich habe Geld, ich habe Ansehen, ich habe Reichtum, da geht's voll um das Besitzthema. Aber er sagt, zu dem Zufriedenheitsding kommt in dem nächsten Abschnitt, schreibt Paulus, dass es nicht nur geht, zufrieden zu sein, sondern er schreibt, kämpft den guten Kampf des Glaubens und gewinnt den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem dich Gott berufen hat. Zum einen sagt er, sei zufrieden, ja, und dann sagt er, und jetzt kämpf. Und jetzt sei mal, also ich glaube, jemand, der für was kämpft, der ist erstmal nicht so richtig nur zufrieden mit seinem Ding. Da, wo an dem Punkt, wo er steht, oder? Kann jemand voll zufrieden ist, wo mit allem zufrieden ist und alles happy, hat er das nötig zu kämpfen? Wahrscheinlich nicht. Und deshalb sagt er, ja, okay, Zufriedenheit mit seinem Besitz, Zufriedenheit mit dem, was ich habe, was ich habe oder was ich nicht habe, ja. Aber wenn es um den Glaube geht, dann ist Unzufriedenheit vielleicht, oder so eine heilige Unzufriedenheit, vielleicht das Angebrachtere. Kämpft den guten Kampf des Glaubens und gewinnt den Siegpreis, das ewige Leben, zu dem dich Gott berufen hat. Ich glaube, dass Paulus nicht darum geht, nörgeln und immer zu jammern, sondern ein geistliches Anliegen zu haben, geistlich unzufrieden zu sein. Paulus dreht hier ja voll auf. Er sagt, kämpf den Kampf, der wirklich zum Glaube dazugehört. Er sagt nicht, mit Jesus, wenn du jetzt Jesus hast, dann wird alles easy. Dann ist die Zufriedenheit nur so da. Und das kennt ihr aus eurem Leben. An dem Tag, an dem du, wenn du dich heute als Christ bezeichnest, Ja zu Jesus sagst oder gesagt hast, an dem Tag, wo du sagst, Jesus, ja, du bist mein König, du bist der Herr über mein Leben, an dem Tag hast du viele Könige in dieser Welt ins Gesicht gespuckt. An dem Tag hast du Kampf provoziert. Spuckst ihm Geld ins Gesicht, spuckst deine Vergangenheit ins Gesicht, deinem Ego und du spuckst dem Feind Gottes höchstpersönlich ins Gesicht. Und ich glaube nicht, dass er sich das auf sich sitzen lässt, sondern er ist herausgefordert. Herausgefordert zum Kampf. Also wenn wir das so sehen, wenn Paulus sagt, wir sollen den guten Kampf des Glaubens kämpfen, dann heißt es ja nicht, wir sollen einfach nur zufrieden sein, sondern heißt es, wir stecken wirklich mitten in dem Kampf. Aber ehrlich gesagt ist die Realität von Kampf in meinem Leben ähnlich wie das Kämpfen in der Welt. Kämpfe, das findet vielleicht in Afghanistan statt oder in Syrien, irgendwo weit weg oder in der Grenze von Weißrussland. Und also Kampf findet in Medien statt. Irgendwo, ich kann das lesen, von dass andere Kämpfe haben. Aber es ist irgendwie nicht so real. Klar, ich habe zu Hause manchmal auch Kämpfe und bei uns ist manchmal auch wie Krieg daheim, logisch. Vielleicht bei euch auch. Aber ich glaube nicht, dass Paulus es hier meint, sondern er sagt, die heile Welt, das zu tun, wie wenn Hauptsache Friede, hauptsächlich Zufriedenheit und geistlicher Sinn ist nicht das, was die Realität ist. Es ist nicht die Realität, dass du es easy hast, wenn du Jesus hast und dass du zufrieden bist, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Frage ich euch, ob so der scheinbare Friede, den wir haben, so wir können uns schön versammeln, wir haben sogar in Corona die privilegierte Rechte als Kirche, das uns da dazu gebracht hat, dass wir unsere Waffe einfach zur Seite legen. Die stehen da, damals frisch geputzt. Damals bin ich zum Glauben gekommen, da habe ich sie mal hingestellt. Und dass wir kampfunfähig geworden sind. Hauptsache, ich bin zufrieden. Hauptsache, mir geht's gut. Nehme ich den Kampf wahr? Nimmst du den Kampf wahr, der tobt? Nimmst du das wahr, dass zum Glaubensleben Kämpfe dazugehört? Und ich glaube, das ist der erste Schritt, dass wir unser Lebensziel nicht sagen, jo, mir ist es hauptsächlich, es geht um mein Häusle und es hauptsächlich mir geht's gut, meiner Familie geht's gut und alle sind gesund und happy. Sondern es geht darum, dass wir nicht nur satt, zufrieden, bequem leben, sondern dass wir uns mit Haut und Haare reingeben. Das ist mein persönlicher Wunsch. Das ist mein persönlicher Wunsch für mich, über das satt, zufrieden und gesund hinaus zu sehen. Und das ist mein persönlicher Wunsch für uns als Gemeinde, für uns als Kirche. Ja, es ist schön, dass wir es hier gemütlich haben, dass wir Privilegien haben, dass wir es warm haben, aber es tobt ein Kampf. Könnt ihr euch einen Kämpfer vorstellen? Oder überlegt euch mal, wie stellt ihr euch einen Kämpfer vor? Fangen wir so an, dann habt ihr euch ein Bild. So, wie sieht ein richtiger Kämpfer aus, der kampfbereit ist? Er zieht es gleich los. Habt ihr das Bild? Ich karikatiere jetzt mal das Anti-Kämpfer-Bild. Ist das einer, der, wenn du ihn fragst, und, bist du bereit? Sagt, jo, fast. Also normalerweise kann ich. So, eigentlich fast immer. Ich habe ja eh nicht viel zu tun. Außer Montag bis Freitag, da ist schlecht. Da schaffe ich ja. Samstags, ja, Hängerlestag. Und sonntags könnte ich so für eine Stunde meist. So könnte ich mal zum Training kommen. Ja, da bin ich so. Aber ich will mir es nur erstmal angucken. Ich weiß ja nicht, ob ich vielleicht nicht auch einen Rückzieher machen will. Vielleicht quält es mir auch nicht oder es ist anstrengend oder so. Wenn es geht, also ihr bietet bestimmt auch so, und also heute gibt es auch Webinare, kann ich das auch online angucken, kann ich mir so gemütlich, es passt besser in meinem Flow, wisst ihr, Kampf, also Kämpfe kann man ja auch virtuell. Ich würde vielleicht gern von zu Hause, da kann ich nämlich nebenher kochen oder nach meinen Kindern, oder, also eh gemütlicher, weil dann kann ich mit der Jogginghose kommen, muss mich nicht mit Hemd und schön anziehen. Und wisst ihr ja, gerade ist Corona, also wenn man so eng an eng kämpft, kann man sich auch anstecken. Ist gefährlich. Also ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Klar, ist überspitzt. Aber ich glaube, das zeigt. Hey, sind wir, ich glaube, du kannst, oder wenn wir Schulter an Schulter kämpfen, wäre das doch wunderschön, dass wir angesteckt werden. Dass wir angesteckt werden von der Kampfeslust und Glaubenslust. Dass wir angesteckt werden von dem Feuer, was im Glaube steckt, dass wir angefacht werden und sagen, ja, dem Jesus, dem will ich nachfolgen, dem Jesus, dem ist es wert. Und dann kommen Kämpfe und dann kommen Krisen, ja, und die können wir gemeinsam bewältigen, Schulter an Schulter. Ich bin nicht nur ein Sonntags- oder ein Halbtags- oder ein Homeoffice- oder ein Remote-Christ, ich bin einer, der mit Haut und Haar dabei ist. Ich muss, wenn ich alleine bin, kommt ein Windstoß, dann falle ich um. Lass uns füreinander einstehen, lass uns füreinander kämpfen, lass uns Gemeinschaft haben. Ich nenne zwei Strategien, ich wünsche mir zwei Strategien für mich, vielleicht auch für dich, um mich kampfbereit zu halten. Ich habe gerade vorhin gesagt, wir legen so gern unsere, oder haben vielleicht unsere Waffe irgendwo zur Seite gelegt. Und wahrscheinlich ist es dran, Ermutigung ist es dran, wieder die Waffe rauszuholen. In der Bibel geht es ganz oft darum, dass das Wort ist das zweischneidige Schwert. Es ist eine Waffe. Es ist so gut, in die Schrift einzutauchen, zu lesen und zu studieren und zu verstehen, was hat es eigentlich mit meinem Leben zu tun. Ich ermutige uns, die Bibel zu lesen. Nicht, weil man es muss oder nicht, weil es Verpflichtung ist, sondern weil das Nahrung, Lebensgrundlage einfach ist, weil es gut ist, es aufzusaugen. Und wisst ihr, mir geht es ganz oft so, ich lese die Sache und ich verstehe sie einfach nicht und das entmutigt. Und ich habe keinen Bock zu lesen, nur damit ich gelesen habe. Das bringt gar nichts, das könnt ihr vergessen. Ich wünsche mir, es zu verstehen. So ähnlich wie zu sagen, ich bete, zeig mir Gott, was meinst du damit? Gleichzeitig kann ich aber auch, gibt so gute Tools und Werkzeuge, wo ihr einfach auch wieder, wenn er sagt, das Buch, die Bibel, ich habe das noch nie anguckt, was soll das für mich, was soll ich damit anfangen? Dann ist es gut, zum Beispiel mal das Bible Project bei YouTube einzugeben, Bibelprojekt. Da gibt es fast zu jedem Buch der Bibel eine Übersicht, nachher ein schönes Bild, auf große Linie aufzeichnen und sagen, darum geht es in dem Buch. Kann man es mal von erster Einstieg, um einen Einstieg darin reinzukriegen, Bibelprojekt. Gibt es so coole Themen, wie kann ich sie lesen, was meinen die Autoren? Also schön gemacht, kurze Zusammenfassung, das hilft, um wieder einen Start zu kriegen, in die Bibel reinzugucken. Vielleicht ein Buch sich vorzunehmen, vielleicht eine Person mal vorzunehmen, zu sagen, genau die studiere ich mal. Wo kommen die überhaupt überall vor? Was sagt die? Was für einen Charakter hat die? Was hat die mit mir zu tun? Ich glaube, dass das eine Waffe ist. Wenn wir die nutzen. Und eine zweite, und da, das ist meine Challenge, da würde ich gern drin wachsen, das ist Bibelverse einherzen. Wenn es hart auf hart kommt, dann ist es nicht erst gut, dann erst im Kampf, also anfangen zu trainieren. Also ich stelle mir halt so ein krasses Schwert vor, das so extrem schwer ist. Wenn ich das nie geübt habe, dann habe ich sofort eine Sehnenscheidentzündung und dann kann ich gar nicht groß kämpfen. Ich glaube, ich muss anfangen, bevor es hart auf hart kommt, zu trainieren. Und für mich ist ein Training, Bibelverse einzuherzen, auswendig zu lernen, immer wieder zu lesen, immer wieder aufzusaugen. Also einfach anfangen zu lesen, dass die Bibel wirklich auf einzuatmen, laut auszusprechen und auch einzuherzen. Die Kids, die starten jetzt schon los, gell? Wisst ihr was? Hauptsache alles, das ist mein dritter Punkt. Da geht es hauptsächlich um Fokus. Ich schiebe den einfach, den machen wir anders. Ich habe mir das länger gebraucht oder habe länger darüber rede ich, das mache ich dann im Januar. Den lassen wir raus. Vielleicht ist das auch gut, weil wenn ich jetzt sagen würde, ich habe drei Punkte und einer ist Fokus, dann widerspricht sich das vielleicht auch in sich, zu sagen, das ist einer von drei Punkten. Vielleicht muss der auch ein Punkt sein, um Fokus zu haben. Weiß ich nicht. Aber das ist, den lasse ich raus. Ich komme zum Ende. Was für gute Strategien gibt es? Und das war nämlich meine zweite Strategie, die ich einfach mit euch teilen wollte. Das mache ich jetzt noch. Das ist die Gemeinschaft. Ich habe es ein bisschen karikiert bei dem Christ, der nur gern von zu Hause aus und der vielleicht gar nicht so gern Gemeinschaft hat. Ich glaube, es ist gut, Gemeinschaft zu haben. Jetzt in Corona müssen wir uns gewöhnen, ein bisschen auseinander zu stehen. Aber sucht euch Gemeinschaft mit Christen. Hier, das ist zwar cool zuzuhören, das ist zwar aufzunehmen, aber das, was wir haben, ist keine echte christliche Gemeinschaft. So, das, was mir Gottesdienst, ist zwar gut und wichtig, aber es ist so viel wichtiger, dass ihr euch austauscht, dass du zum Sprechen kommst, dass du deine Worte, die du im Kopf hast, deine Gedanken, die du im Kopf hast, aussprechen kannst und dann sagen kannst, stimmt das eigentlich? Jedes Wort, das ich mal aufgeschrieben habe und nochmal drüber lese, kann ich überprüfen, ja, stimmt das eigentlich? Ist das eigentlich was, wo hilft? Ist das aufbauend? Deshalb ermutige ich euch, echt Gemeinschaft zu haben. Ich finde es so cool, das darf ich jetzt an der Stelle einfach nochmal löblich sagen. Es gibt eine junge Truppe, möchte ich sagen. Das sind ein paar junge frisch verheiratete, bald verheiratete. Die haben jetzt neu gestartet, einen Hauskreis zu gründen. Gin nennt sich der. Wie heißt der? Gemeinschaft in Nachfolge oder so? Der Gemeinschaft Nachfolge, Gin. Richtig cool, also passt zu Tuck und Kia, haben sie gesagt. Aber Gin, und die sagen, wir wollen uns wieder gemeinsam treffen, wir wollen gemeinsam nachforschen und gucken, was mein Gott mit uns, wie können wir gut gemeinsam leben, wir wollen in die Bibel gucken. Und ich finde, das ist so ermutigend, dass das in der Jugend passiert. Und ich ermutige euch alle, wo keine Hauskreise haben, wo keine Kleingruppe haben, einfach wieder ein Teil davon zu werden. Oder Zweierschaft, irgendeine Beziehungen, wo ihr gemeinschaftlich über Glaubensthemen reden könnt. Yes, genau. Jetzt komme ich zum Ende. Ich habe, wo ich letztens gejoggt bin, es hat ja viel geregnet, habe ich ein schönes Bild gehabt, wo ich da an der Bretter vorbeigelaufen bin. Und oft, wenn an der Bretter vorbeiläuft, dann hörst du den Bach nicht. Weil das ist ein kleines Rinnsal, der plätschert vor sich hin, den nimmst du gar nicht wahr. So. Und dann war es letztens viel geregnet und ich bin vorbeigejoggt und habe Ohrenstöpsel im Ohr gehabt. Und auf einmal denke ich, was rauscht denn hier so? Und ich merke, okay, krass, das ist ja die Bretter, wo da jetzt richtig viel Wasser trägt und wo es richtig abgeht. Und dann war das für mich, wenn Gott sagt, guck mal, das ist doch ein cooles Bild. Es ist der Bach. Es ist der Bach, der ist, der kann wenig Wasser führen, der kann aber auch viel Wasser führen. Und der Bach, er kann nichts dafür, ob da jetzt viel Wasser durchfließt oder wenig Wasser durchfließt. Aber der Bach über die Lauf der Zeit oder wie das eben geformt wurde, der ist dafür gemacht, dass da wirklich auch ordentlich Wasser durchfließen kann. Und dass, wenn wirklich Wasser kommt, dass das in die richtige Bahne kommt. Und dass es wahrgenommen werden kann, wenn es hier rauscht. Und ich fand das so ein schönes Bild und habe das dann für mich dann irgendwie übertragen auf mich und gesagt, ja genau, ich will eigentlich so ein Bach sein, wo nicht nur ein kleines Rinnsal durchfließt, sondern will ein Bach sein, wo Jesus wirklich auch eine Sturzflut durchschicken kann. Und klar gibt es vielleicht ein bisschen Überschwemmung und klar gibt es vielleicht ein bisschen irgendwas, wo nachher nicht so optimal läuft, aber ich will, dass der auch wirklich Wasser führen kann. Ich will, dass das wahrnehmbar, ich will in meinem Leben, dass es wahrnehmbar ist, dass da richtig Wasser durchfließt und dass da wirklich was passiert. Und dass das was fasst. Und deshalb die Frage an dich, an mich heute Morgen, in welche Richtung bist du unterwegs? Bist du Richtung Beerdigung, wo der Bach vielleicht zuschüttet, oder bist du Richtung Erweckung, wo an dem Bach noch tiefer gräbt und man sagt, ja genau, ich will, dass der richtig Wasser führen kann. Und mein Gebet ist, dass Gott Wasser schickt, dass es wahrnehmbar ist und dass es klar ist und dass es was ist, wo Auswirkungen hat. Das Wasser, wenn das kommt mit seiner Wucht, da bleibt nichts mehr stehen. Wir haben das dieses Jahr gesehen im Ahrtal. Da ist alles auf einmal weg. Und wenn das Wasser mit Vollgas kommt und richtig da durchschießt, dann hat es Auswirkungen. Das ist mein Wunsch für mich als Person und für uns als Gemeinde, dass wir so an dem Bachbett bauen, dass das Wasser einfach da durchballern kann und Veränderungen bringen kann. Für 2022, das heißt, wenn wir jetzt reinstarten ins Jahr 2022, ermutige ich echt euch vielleicht mit dem Bild oder mit dem Gebet, sage, ja Gott, gebrauch du mich. Was ist dein Wille? Ich will ihn tun. Dazu trainieren. Genau, lasst uns beten, lasst uns aufstehen, lasst uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir sowohl errettet sind, aber auch unseren Teil tun dürfen, als Errettete zu leben. Und ich bete, dass du uns Gelegenheiten schenkst, wo wir deinen Wille tun können. Ich will aufhören, als Undercover-Christ und als Undercover-Kirche umherzulaufen, sondern ich möchte echt dich bekennen. Ich möchte kämpfen für dich. Ich möchte all in gehen. Helf du mir dabei, Jesus. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns wahrnehmen lässt, welche Dinge zu tun sind, welche Dinge zu lassen sind. Und ich bete, dass du uns hilfst, wieder neu unseren Blick auf dich auszurichten. Helf du uns an dem Bachbett, an unserem Leben so zu formen, dass du mit deiner Fülle, mit deiner Größe, mit deiner Herrlichkeit durchfließen kannst, dass es wahrnehmbar wird. Ich bete es für uns, bete es für mich und bete es für uns als Kirche. In deinem Namen, Jesus. Amen.